Also, wenn du in der Bibel liest, in einem Buch liest oder in einer Predigt hörst, dass der Gläubige die Gerechtigkeit ist, dass er gerechtfertigt ist, gerecht gemacht ist, was denkst du dir dabei? Wie empfindest du diese Aussage oder was bedeutet es für dich persönlich? Da sollte man eigentlich erst einmal drüber nachdenken, weil man liest es so, man hört so, aha, ja, gut und mehr nicht. Und das ist eigentlich ein Fehler. Vielleicht sagst du aber, naja, ist ja gut, wenn wir Gerechtigkeit sind, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was das für mich wirklich bedeutet. Dann bist du an dem Punkt, wo du dich damit auseinandersetzen musst. Unbedingt, weil sonst ist eine Information und mehr nicht. Es bringt dir dann nichts. Okay, die Bibel sagt uns im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und wir sind ja die Glaubenden, denke ich zumindest, dass wir die Glaubenden sind, muss sich auch jeder selber beantworten, ob er ein Glaubender ist oder ob er nur so tut. Auf jeden Fall, jedem Glaubenden ist Jesus zur Gerechtigkeit. Also Jesus bringt ihm die Gerechtigkeit. Jesus macht den Glaubenden gerecht. Nicht das Gesetz oder das Gebot oder irgendein gutes Werk oder viele gute Werke oder noch mehr gute Werke. Das ist nicht schlecht, gute Werke, aber es macht den Glaubenden oder auch den Unglaubenden nicht gerecht. Das macht einfach nur Jesus. Und so sind wir wieder bei unserem Schlüsselvers, Römer 5, 19. Ich lasse den ersten Teil weg, nur den zweiten Teil. So werden durch den Gehorsam des einen, das ist Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Die vielen, die glauben natürlich, ja, nicht die vielen, die nicht glauben, sondern die vielen, die glauben, werden in die Stellung eines Gerechten versetzt. In diese Position eines Gerechten wird derjenige versetzt. Eben, weil er glaubt. Nicht, weil er dieses tut und jenes tut und hier was spendet und da ein Waisenhaus in China oder sonst was hat. Das ist nicht schlecht. Es ist auch nicht schlecht, wenn jemand ein Waisenhaus in Deutschland hat. Aber es bringt ihm einfach nicht diese Position, diese Stellung der Gerechtigkeit. Nur der Glaube an das Opfer Jesu Christi bringt dir diese Gerechtigkeit, bringt dich in diese Position. Und wir kommen noch drauf, wie wichtig und wie wertvoll diese Position für einen Glaubenden ist. Sonst wäre es auch wieder umsonst, wenn das unwichtig wäre. Gut, noch ein Beispiel aus der Schrift, damit wir einen dritten Beweis haben. Das ist dann die Apostelgeschichte, ab Kapitel 13, ab 38. So sei euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, und da ist Jesus gemeint, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen Jesus jeder Glaubende gerechtfertigt. Ja, das ist eine Predigt gewesen, der hat das verkündet. Ich glaube, das war der Paulus in Kapitel 13. Durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden verkündigt, sagt er. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen Jesus jeder Glaubende gerechtfertigt. Ich glaube, besser kann man es ja schon fast nicht ausdrücken. Und wenn du nun wirklich ein Glaubender bist, der an Jesus und an sein Opfer am Kreuz glaubt, dann bist du ein Gerechter. Und das ist Fakt. Ja, ich wiederhole es so oft und ich sage es immer wieder, das ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und nur durch deinen einfachen Glauben ist es so. Ohne ein Werk. Völlig umsonst, sagt uns die Schrift, es ist dir geschenkt worden aus reiner Gnade. Weil unserem Gott und Vater das so wichtig ist, dass du das glaubst, dafür kriegst du das Geschenk gerechtfertigt. Und es bedeutet Sündenvergebung. Es bedeutet geheiligt, heilig gemacht, gerechtfertigt, rein gemacht, frei gemacht und so weiter und so fort. Paulus sagt uns im Römer 3, 24, und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und die Erlösung ist eben nur in Christus Jesus. Es gibt keinen zweiten echten Erlöser. Es gibt zwar welche, die sich als Erlöser präsentieren und sich ausgeben als Erlöser, aber es sind halt falsche Propheten oder falsche Erlöser oder falsche Christusse oder was weiß ich, was es alles gibt. Es gibt nur eine wahre Erlösung von der Sünde und deren Folgen natürlich, und die ist in Christus Jesus. Und die kostet nicht einmal was. Ja, wo gibt es einen Heidner, was geschenkt? Alles kostet einen Preis normalerweise. Nur bei Gott gibt es was geschenkt. Und viele wollen nichts geschenkt, weil wenn ich es nicht zahlen kann und nicht kaufen darf, dann will ich es nicht. Oder so. Wenn mein gutes Werk schon nichts zählt, dann kann ich dem Gott auch nicht helfen. Vielleicht denkt der eine oder andere so. Du brauchst ihm ja auch nicht helfen. Du brauchst dich nur beschenken lassen. Aus seiner Gnade. Da sehen wir wieder, dass unser Gott tatsächlich ein lieber Gott ist. Weil ein lieber Gott, der schenkt was her. Ein strafender Gott, der schenkt nichts her, der straft bloß. Also ist der liebe Gott wirklich ein lieber Gott. Und wenn der Gott sagt, umsonst, dann meint er auch umsonst. Und umsonst bedeutet, ohne eigenes Hinzutun, ohne eine eigene Leistung, nur aus Gnade. Völlig unverdient, gerechtfertigt vor Gott. Das heißt, du stehst vor Gott nicht mehr als Sünder da, als böser Mensch, als gefallener Diener Satans von mir aus oder Kind Satans, sondern als Kind Gottes, als Gerechtfertigter, als Geliebter, als Befreiter, als Heiliger, als sündloser Mensch. So klar, wenn dir die Sünden vergeben sind, dann bist du sündlos, oder? Kann ja nicht sein, dass dir die Sünden vergeben sind, aber bist immer noch ein Sünder. Das stimmt ja nicht. Das beißt sich irgendwo. Aber so verkündet es oft die Religion. Gerecht bedeutet heilig und sündlos. Da kommen wir schon drauf, warum das diese Rechtfertigung doch ein bisschen wichtig ist. Wenn du gerechtfertigt bist und das umsonst, bist du geheiligt und das auch umsonst, bist du gewaschen von allen deinen Sünden, ob das nun das ist, was von Adam her war, oder ob das das ist, was du selber irgendwann falsch gemacht hast und Böses getan hast. Du bist durch den Glauben kostenlos, völlig unverdient, aus reiner Gnade von all diesen Sünden befreit worden, abgewaschen, eben durch dieses Blutopfer Jesu Christi, gereinigt. Dir ist es vergeben. Und wenn es vergeben ist, dann gibt es ja nicht nur eine Strafe dafür. Wäre ja dumm, wenn Gott dir deine Sünde vergibt, aber eine Strafe muss schon noch sein. Die muss eben nicht sein, weil uns die Schrift sagt, die Strafe lag eben auf Jesus. Deshalb war eben diese Kreuzigung und sein Leiden so dermaßen heftig, weil die Strafe für die Sünde der Welt auf Jesus lag. Nicht bloß die deine, sondern die von der ganzen Welt. Aber das Opfer hat ausgereicht. Und manche werden wahrscheinlich aufgrund dieser Botschaft so reagieren und sagen, was? Sündlos? Kann doch nicht sein. Wir sind doch alle Sünder. Haben wir doch immer schon so gesagt. Ja. Und Jesus selbst sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Überhaupt und sowieso. Wieso kannst du dann behaupten, wir wären keine Sünder, wir wären gerechtfertigt, wir wären sündlos? Da musst du dir mal überlegen, zu wem hat denn Jesus das gesagt? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sagte er es nicht zu den Juden unter dem Gesetz des Mose, zu Pharisäern, zu Schriftgelehrten, die diese Frau steinigen wollten, aufgrund des Gesetzes muss es sein, dass wir die jetzt steinigen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Keiner hat geschmissen, weil sie es im Herzen wussten, ja, wir sind auch wirklich Sünder. Weil sie unter dem Gesetz waren und versuchten, durch Gesetz gerecht zu werden. Und das geht eben einfach nicht. Sie waren nicht Erlöste, Glaubende, Gerechtfertigte. Sie hatten dieses Gnadengeschenk einfach nicht. Und das ist der Riesenunterschied. Aber wir heute, die wir im Glauben an dieses Opfer Jesu Christi sind, wir haben es geschenkt bekommen. Deshalb ist dieser Vers nicht für uns. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So muss man die Bibel ein bisschen genauer lesen, nicht bloß einfach irgendeinen Vers rausnehmen und den, der gilt jetzt für alles und alle Zeit und alle Ewigkeit. Nein, das ist damals so gewesen, aber es hat sich durch die Kreuzigung, durch das Opfer, ja vieles geändert. Das Gesetz wurde beseitigt und ein neuer Bund ist geschlossen worden. Ein Bund der Gnade, ein Bund der Erlösung, der Rechtfertigung. Und die Schrift sagt sogar, und das ist wirklich im Neuen Bund, im Römerbrief, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das ist wirklich ein Schwarz-Weiß-Denken. Das, was aus Glauben ist, ist gerecht. Und das, was nicht aus Glauben ist, ist eben sündig. Punkt aus, Amen. Da gibt es nicht eine Grauzone oder irgendwie so eine Art Fegefeuererläuterung oder irgendwie abbüßen oder jetzt muss noch viel gute Werke tun, damit du das Schlechte wieder ausgleichen kannst oder so. Nein, das geht nicht. Sünde ist Sünde und bedarf der Reinigung durch das Opferblut Jesu Christi. Und das durch Glauben. Gut. Der Glaubende ist nämlich von der Sünde losgemacht. Er ist freigesprochen. Er muss nicht mehr sündigen. Er muss der Sünde nicht mehr dienen. Der Ungläubige ist gefangen von der Macht der Sünde. Und er muss letztendlich irgendwann und irgendwo und irgendwie erwischt es immer wieder. Auch wenn er sich nach außen vielleicht recht brav und heilig repräsentiert, aber er ist von der Natur her einfach ein Sünder. Er ist nicht davon losgemacht, er ist nicht freigesprochen und nicht geheiligt, auch wenn er es noch so intensiv probiert. Und er ist auch nicht geheiligt, weil irgendein Kirchenführer gesagt hat, du bist jetzt heilig. Nein, heilig bedeutet gerechtfertigt durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi. Aber viele Christen tun sich schwer mit der Vorstellung, ich bin sündlos. Weil die meisten wiedergeborenen Christen aus der Religion rausgekommen sind. Und die Religion hat ihnen klipp und klar immer wieder gesagt, du bist der Sünder. Du bist der Sünder. Und weil du Sünder bist, musst du auch beichten. Und weil du gebeichtet hast, musst du noch zur Buße dieses und jenes Gebet beten oder Wallfahrten gehen, um was abzubüßen oder ach, keine Ahnung, was da alles gibt. Oder viel zahlen und Ablass gewinnen. Sowas steht in der Bibel nicht. Die Christen, die aus der Religion herausgekommen sind, haben ein sehr ausgeprägtes Sündenbewusstsein entwickelt. Und das hängt ihnen nach. Und deshalb tun sich so viele schwer mit der Vorstellung, ich bin sündlos. Ja, wenn man sagt, ich bin gerecht, das geht ja noch. Das klingt irgendwie so neutral, naja, bin ich gerecht, ist ja recht. Aber diese Tatsache, sündlos zu sein, klingt für viele, ja, das ist ein bisschen anmaßend. Kann ich das überhaupt sagen, was bin doch auch nicht nach Werken Heiliger und habe auch mein Leben irgendwo gelebt, so ungefähr. Wie kann ich dann sagen, ich bin sündlos? Da tun sich viele schwer mit diesem Gedanken. Eben wegen diesem ausgeprägten Sündenbewusstsein aufgrund von Werken. Aber das muss man einfach trennen. Und so tragen diese Leute ein Gefühl von Unwürdigkeit oder der Verdammnis, nicht gut genug zu sein für Gott, in sich. Vielleicht geben sie es ja nicht zu, aber wenn sie ehrlich zu sich selber sind, steckt es irgendwo noch drin. Dieses unwürdig sein, nicht gut genug zu sein, noch was tun zu müssen, damit Gott mir auch was Gutes tut, damit er mein Gebet vielleicht erhört oder so. Man hat als religiöser Mensch gelernt, so zu beten. Ein Vers, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da haben wir immer gebetet, alle zusammen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Kennt ihr die Aussage? Das ist eine Schriftstelle. Ja. Aber das war auch nicht ein Glaubender, der das gesagt hat. Ja, war sogar ein Römer, wenn ich mich richtig erinnere. Müssen wir direkt nachlesen. Dann hat man noch gesagt, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Keine Seele ist gesund geworden. In der Bibel heißt es nämlich, sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Und der Herr hat dem Diener geheilt, der ist gesund geworden. So kann man es verdrehen. Also sag ja nicht, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Du als Gläubiger, und das ist biblisch Fakt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und Christus wohnt in dir. Und dann kannst du nicht sagen, Herr, ich bin aber nicht würdig. Selbstverständlich bist du würdig, weil er hat dir vergeben. Er hat dich nämlich aus Gnade sündlos gemacht. Und du, dein Leib, du selber bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das hört man so ab und zu mal. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Naja. Hallo? Der Tempel des Heiligen Geistes und der ist heilig und nicht sündig. Das ist ein Riesenunterschied. Da passt es nicht mehr. Herr, ich bin nicht würdig. Er geht ja nicht unter dein Dach. Er wohnt ja eh in dir. Ja? Und wo du hingehst, ist er mit dabei. Dein Bündnispartner. Nicht die Bibel verdrehen, sondern so nehmen, wie es wirklich ist. Und wenn du nicht, oder wenn du würdig bist und heilig bist und sündig, jetzt habe ich es fast gesagt, und sündlos bist, dann kannst du diesen Vers Römer 8,1 erst einmal so richtig kapieren und verstehen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Eben, was sollten ein heiliger, sündloser, gerechter verdammt werden? Dem Gott dieses Geschenk geschenkt hat, einfach so, nur aus Glauben. Gott ist doch nicht verrückt. Und er rechtfertigt, er vergibt, er macht heilig und er macht sündlos. Und dann verdammt er denjenigen. Kann es doch nicht sein, oder? Es gibt für dich als Gläubiger keine Verdammnis mehr. Eben wegen dieser Gnade, wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Genau darum. Römer 5,19 haben wir ja vorhin schon gelesen. So werden durch den Gehorsam des einen, das war Jesus am Kreuz, die vielen in die Stellung von, eigentlich heißt es Gerechten, versetzt werden. Aber wenn du das einmal ersetzt mit dem Wort sündlos, so werden die vielen in die Stellung von einem Sündlosen versetzt werden. Da wird es noch interessanter. In die Position eines Sündlosen. Du weißt mit Sicherheit, dass du irgendwann irgendwas gesündigt hast. Irgendwas hast du mal falsch gemacht. Irgendwann warst du vielleicht einmal furchtbar zornig und ärgerlich und hast losgelegt. Und dann sagen wir, das war eine Sünde. Ne? Und an dem hängt man sich oft auf. An irgendwas Bestimmtes, keine Ahnung, da war ich einfach einmal daneben. Und deshalb tun sich viele so schwer, sich vorzustellen oder das anzunehmen, ich bin sündlos. Aber du bist es, nicht weil du das damals nicht getan hast, sondern weil Jesus dich genommen hat, zack, gereinigt, von mir aus in das Wasserbad, durch die Taufe, bums, rein, wie ein Wäschestück, zack, und wieder raus, sauber. Fast schon wie im Fernsehen, in der Werbung, da kommt doch alles wieder so super sauber, glänzend raus. So hat Jesus dich sauber gemacht von aller deiner Sünde. Und du bist sündlos, nicht weil du es nicht getan hast, sondern weil er dich gewaschen hat. Und das ist der Riesenunterschied. Weil das, was du einmal getan hast, kannst du einfach nicht rückgängig machen. Was getan ist getan. Was gesagt ist getan. Und wie willst du das rückgängig machen? Die Zeit kannst du nicht zurückdrehen. Es ist geschehen. Du kannst nur dich in die Position eines Sündlosen versetzen lassen. Und das tut Jesus. Einfach nur durch deinen Glauben an sein Opfer am Kreuz. Und Gott verklagt dich nicht mehr wegen dem, was du früher getan hast. Ob jetzt schlimme Dinge bis zum Mord und was weiß ich, was Menschen getan haben. Er verklagt denjenigen nicht mehr, der zu ihm gekommen ist und dieses Opfer angenommen hat. Dann ist das Alte vergangen. Es ist ausgelöscht, es ist weggewaschen, fertig. Die Welt nicht. Ja, die Welt wird ein Mörder, wenn sie ihn erwischen, außer es ist schon 30 Jahre her und ist verjährt, wird er verurteilt werden, wenn sie es beweisen können. Bei Gott ist es anders. Wenn er nicht gläubig wird, okay, ist das Urteil sowieso fest. Wenn er aber gläubig wird, wird ihm vergeben. Und wenn ich immer sage, gläubig, dann meine ich wirklich gläubig, ja, nicht bloß irgendeine Art christlicher Religion ausüben, ist ein Unterschied, ob ich wirklich gläubig bin oder ob ich eben irgendeine Religion, wenn sie noch so christlich sich anhört, ausübe. Mache ich heute halt das auch, weil der das gesagt hat und weil es die anderen auch so machen. Da stehen wir auf und da knien wir uns hin und da sagen wir das. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Glaube ist ganz was anderes. Und es soll uns ja noch mehr bewusst werden, dass wir sündlos sind. Und so ist es sinnvoll, dieses Wort sündlos in diese Schriftstellen einzusetzen, wo gerecht oder gerechtfertigt drinsteht. Damit uns das ein bisschen tiefer in unser Herz hineingeht und das Sündenbewusstsein mehr und mehr verschwindet. Jetzt nehmen wir mal diesen Vers Römer 5,1. Und setzen wir das ein. Da heißt es eigentlich, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Dann setzen wir was anderes ein und sagen wir, da wir nun sündlos gemacht worden sind aus Glauben. Oder da wir nun heilig gemacht worden sind aus Glauben. Hört sich das gleich ein bisschen anders an. Und dann geht es weiter. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Folge von dem Sündlossein. Wir haben dann Frieden mit Gott, weil er nicht mehr mit dem Verdammnishammer hinter dir steht, sondern weil er die Gnade über dir, weil die Gnade über dir steht. Also da wir nun sündlos gemacht worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und der nächste Vers 5,9, Römer 5,9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gereinigt, gewaschen, sündlos gemacht sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Das ist gigantisch. Eigentlich heißt es, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gereinigt, gewaschen, gerechtfertigt sind, ja, und dann sagen wir, sündlos gemacht sind, so werden wir auch vom Zorn gerettet. Das heißt, die Strafe wird uns nicht treffen. Ja, es wird einmal Gericht geben über diesen Erdkreis. Aber das betrifft uns einfach nicht. Da sind wir nicht dabei. Wir müssen nicht vors Gericht. Und wir werden nicht gerichtet. Und wir werden nicht gestraft. Weil unsere Strafe ist bereits getilgt. Er hat uns bereits geheiligt. Er hat uns bereits ausgesondert. Er hat uns angenommen. Er hat es für uns getan. Ja, also wie fühlst du dich nun innerlich, wenn du immer wieder hörst, dass du sündlos bist? Hast du noch ein mulmiges Gefühl, ein ungutes Gefühl dabei in dir? Und denkst du, kann ich mir das eigentlich so, oh, das klingt so anmaßend, da kann ich mich damit identifizieren. Nicht, dass die anderen sich denken, also abgehoben, stolz geworden, wie kann er nur das behaupten, sündlos zu sein? Der hat doch bestimmt auch was, sagen dann die Leute. Der hat doch bestimmt auch was falsch gemacht. Sicherlich, aber das zählt ja nicht. Es zählt, was die Position, in die er dich gesetzt hat, allein aus Gnade. Es ist der Unterschied. Es ist nicht für uns Christen anmaßend, sich als sündlos zu bezeichnen. Zweifle nicht dran. Die Bibel sagt es so. Du musst schon ein bisschen Glauben hinzufügen. Das gehört dazu. Ja, wenn du diese Information kriegst, dann kannst du einen Zweifel hinzufügen und sagen, weiß nicht recht, ob es so ist. Du kannst da einen Unglauben hinzufügen und sagen, niemals. Stimmt nicht. Oder du fügst einen Glauben hinzu und sagst, jawohl, so steht es, so ist, fertig. Und dann wirst du auch Ergebnisse bekommen. Jeder kriegt das Ergebnis, so wie er einen Glauben oder Unglauben hinzufügt. Demjenigen, der Unglauben und Zweifel hinzufügt, wird ein negatives Ergebnis bekommen. Der wird weiter ein Sünder, ein Sündenbewusstsein haben, wird weiter ein Stück Verdammnis in sich tragen, wird weiter zweifeln, ob Gott mich liebt, ob der mein Gebet erhört. Heute ist er nicht gut drauf, heute meine Bete lieber nicht. Oder so. Oder du fügst einen Glauben hinzu und weißt, dass er dich liebt, dass er dich schon immer geliebt hat und dass dein Gebet in Gottes Gehörgang ankommt. Und nicht bloß da ankommt, sondern dass auch ausgeführt wird, weil er dich liebt. Wir werden uns dann auch noch ein paar Schriftstellen anschauen. Verheißungen für die Gerechten. Ergreife es im Glauben, dass du durch das Opfer Jesu ein Sündloser geworden bist. Ergreife es, füg deinen Glauben hinzu. Gott sagt, das Blutopfer meines Sohnes reicht aus. Vollkommen reicht es aus. Er sagt, umsonst sind wir gerechtfertigt, umsonst sündlos gemacht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und diese Wahrheit muss dein Herz völlig durchdringen. Und es fängt an, wenn du das hörst, und es fängt an und macht weiter, wenn du ein Ja dazu gibst, wenn du deinen Glauben hinzufügst, und es wird dich durchdringen, wenn du es immer wieder hörst und auch aussprichst und du dich damit beschäftigst, und es wird dich von innen heraus verändern. Ja? Das Gebot, das versucht dich von außen zu verändern. Und es versucht, dass du das anders machst als bisher. Und ein Stück weit geht es ja auch. Aber es ist immer die Motivation andere. Aufgrund, aus Angst vor Strafe, tue ich es halt nicht. Ich möchte aber eigentlich gern das sündigen, aber ich traue mich nicht, weil der strafende Gott. Und irgendwann kommt der schwache Punkt, wo du den strafenden Gott vielleicht einmal, ah ja, wird schon nicht so genau nehmen und jetzt hauen wir einen rein, so einen Hund. Und den Tag darauf die Verdammnis, wie Berge, wie Wellen. Oh. Wo ist da die Gnade? Und der Unterschied ist, wenn dir diese Wahrheit der Sündlosigkeit, wenn dich das durchdrungen hat, dann wirst du von innen heraus verändert und die Sünde wird dir nicht mehr jucken. Weil dein Herz ein anderes ist. Und um das geht es letztendlich. Dann sündigst du nicht mehr, weil du Angst hast vor der Strafe. Dann sündigst du nicht mehr, weil du gar nicht mehr willst. Das ist der Unterschied. Und das macht es aber mit Sicherheit einfacher. Weil wenn du eigentlich willst, aber nicht darfst, dann ist das ein Kampf. Wenn du gar nicht willst, ist der Kampf vorbei. Und solange du dich vor Gott im Gebet unwürdig und sündig fühlst, so, Herr, ich bin nicht würdig, ha, da hast du nicht recht viel Chance mit deinem Gebet. Weil das ist eigentlich Unglaube pur, was du da tust. Wenn du aber ins Gebet gehst, vor Gott auftrittst, in dem Wissen, in dem ganz klaren, mir ist vergeben, ich bin sündlos, ich kann zu jeder Zeit vor den Thron der Gnade kommen, dann kommst du im Glauben. Dann kommst du ganz anders vor Gott und das gefällt unserem Gott. Und das macht dir die Türe auf und es gibt dir Gewissheit, dass er deine Gebete erhört. Hört und erhört. Ja, es ist ein Unterschied, ob Gott dein Gebet hört und ob er dein Gebet erhört. Aber ein Sündersgebet kommt meistens nicht weit. Das Sündergebet ist immer bloß das, wenn er sich bekehrt, das erhört wird. Ja. Das ist der Sünder und der kommt zu Gott und er gibt sein Leben Jesus und nimmt das Opfer an. Das ist das Sündersgebet, das erhört wird. Aber so hat ein Sünder schlechte Karten beim heiligen Gott. Aber ein Heiliger, ein Sündloser, ein Gerechter. Da heißt es in der Schrift, der kann mit Freimütigkeit kommen. Der kann kommen zu seinem himmlischen Papa. Hallo Papa, hier bin ich. Da haben wir Anliegen, ich habe da ein Problem. Kannst du mir da helfen? Kannst du mir da vielleicht, was weiß ich was? Musst du selber wissen, wie du beten sollst. Oder du kommst und, Herr, ich bin nicht würdig. Ach, ich weiß nicht, ob du mir helfen willst. Ach, Herr, ich habe so gesündigt. Und so weiter und so fort. Wahrscheinlich macht Gott, nicht schon wieder. Ich kann es nicht mehr hören. Sagt der Vater, für was glaubst denn du, dass ich diesen einzigen Sohn, diesen meinen Jesus, ans Kreuz geschickt habe. Damit du nicht würdig bist. Pappalapapp. Sowas. Aber wenn du dich so fühlst und dich so siehst, dann ist es dein persönlicher Glaube, der sich so ausdrückt. Und mit diesem Glauben hast du schlechte Karten mit deinen Gebeten. Da kannst du dein Versal aufsagen, runterrattern wie ein Maschinengewehr. Es wird dir nicht helfen. Lass dich von der Wahrheit des Evangeliums, von dieser Erlösung ganz durchdringen und Blockaden des Unglaubens und der Lüge werden zerstört und der wahre Same, das Wort Gottes, die Botschaft vom Kreuz, wird dann Frucht bringen können. Weil die Schrift sagt, in ihm, in Jesus, durch den Glauben an Jesus, haben wir die Erlösung. Komma, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 14. Und da heißt haben. In ihm, in Jesus, durch den Glauben, haben wir diese Erlösung. Nicht werden wir haben, sondern haben wir. Komma, die Vergebung der Sünden. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn dir die Sünden vergeben sind, dann bist du praktisch gesagt sündlos. Oder? Wenn dir jemand dein Auto stiehlt, dann bist du autolos. Ja, wenn es weg ist, ist es weg. Und wenn die Sünden weg sind, sind sie weg. Und nicht nur irgendwo in der Schublade, in der Karteikarte, in der Datei. Schauen wir nach, was hat er denn überhaupt damit gemacht, der Busch? Die Bibel sagt, dass das ausgelöscht ist. Der Schuldschein wurde zerrissen. Ist doch großartig, oder? Das Evangelium ist wirklich super. Das echte Evangelium, ja. Erlösung bedeutet eben Vergebung der Sünden. Ganz und total und durch. Nicht bloß im Geist ist er vergeben. Wenn dir vergeben ist, dann gilt es für Geist, Seele und Leib. Nicht bloß für den Geist ist vergeben, aber für Seele und für den Leib doch nicht. Meinen auch manche Leute. Wie kommt man gerade auf die Idee? Du bist du und du gehörst zusammen, Geist, Seele und Leib. Das kann man nicht einfach so trennen. Da sieht man mal, wie gigantisch und wie groß dass dieses Erlösungsopfer eigentlich war und ist. Total durch und durch vergeben. Und diesem Evangelium braucht man sich wirklich nicht schämen, oder? Das ist echtes Evangelium. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter, weil das hat Auswirkungen, diese ganze Sache. Wir wollen ja nicht bloß, ja, jetzt wissen wir es, wir wollen ja Ergebnisse sehen von dieser Tatsache, dass wir sinnlos sind. Der Gott sagte zum Paulus in der Apostelgeschichte 26, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und zu den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist wieder so ein typischer Bibelvers, wo in einem Vers dermaßen viel Information drinsteckt. Gott hat Paulus gesandt, nicht bloß zu den Juden, da geht er raus, jetzt gehst du zu den Nationen. So, warum? Ihre Augen zu öffnen. Ja, da meint er jetzt die geistlichen Augen, dass sie geistlich erkennen können, dass sie sich bekehren von der Finsternis, weil die Nationen ohne Gott waren ja in der Finsternis, bei ihren Götzen und was weiß ich, was alles gehabt haben, zum Licht sollen sich bekehren, sprich von der Macht Satans, zu Gott. Von der Finsternis zum Licht, von Satan zu Gott. Warum? Damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Das haben wir jetzt eh schon oft genug gesagt. Aber, jetzt kommt der Und. Und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das haben wir auch schon oft gesagt jetzt, durch den Glauben an mich geheiligt. Ja, aber er sagt hier, dass diejenigen auch ein Erbe empfangen sollen. Und etwas zu erben ist auch immer nicht schlecht, oder? In der Regel. Du kannst da mal was erben, das was nicht so gut ist. Aber nicht bei Gott, weil Gott hat nichts Schlechtes. Also bei Gott kannst du nur Gutes erben. Das bedeutet hier, Gott will, dass der Paulus geht, dass ihnen vergeben wird, dass sie sinnlos gemacht werden und deshalb ein Erbe bekommen. Das ist Gottes Plan gewesen und ist er heute immer noch. Damals hat er eben Paulus ausgesandt für solche Aufgaben. Ein Erbe sollst du bekommen, einen Segen oder ein Vielsegen. Die Schrift sagt, dass wir Abrahams Nachkommenschaft sind und deshalb auch Erben Abrahams. Und wir haben sie eh schon oft in Lehren gehört, wie sehr Gott Abraham, Isaac und Jakob und die Nachkommen gesegnet hat. Das war ein dickes Erbe. Das war viel. Und Gott hat sich nicht verändert. Bloß die Menschen haben sich belügen lassen von der Armutstheologie, vom Sündenbewusstsein. Man, schlau ist ja der Satan dann schon. Ne? Das möchte man jetzt nicht absprechen. Aber auf unseren Gott kann er nicht hin. Kann er nicht hin, weil wenn er wirklich so schlau wäre, wie er immer tut, dann hätte er es gespannt, dass das mit der Kreuzigung, wo er ja Jesus meint hat, den bringt er jetzt los, wenn er ihn ans Kreuz hinhängen lässt, dass das eigentlich der Todesstoß für ihn war. Also so schlau war er doch nicht. Gott möchte seine Gerechten segnen. Er möchte, dass sie diesem Erbe, das Abraham verheißen war, leben können. Ja, und so sagt der Paulus auch, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Oh, verherrlicht, was ist jetzt wieder verherrlicht? Er hat sie gesegnet, er hat ihnen Gottes Herrlichkeit offenbart, eben in Form von Segnungen. In Form von mir aus Heilung, Befreiung, einen Dämon losgebracht. Ist ja nicht schlecht, weil wenn du irgendwo in dir einen Dämon rumträgst, der dich piesackt mit allen möglichen Qualen, ist ja nicht angenehm. Und es ist mit Sicherheit ein großer Segen, wenn jemand den losbringt oder vielleicht ein paar mehr. Also Gott rechtfertigt, heiligt, macht sündlos und dann verherrlicht er diese Menschen auch noch, weil er sie so sehr lieb hat und weil er das so wertschätzt, dass sie Jesus Christus nicht ablehnen, sondern annehmen als ihren persönlichen Retter und Erlöser. Es gibt nichts Schlimmeres für unseren Vater, wenn ein Mensch sagt, ich will diesen Jesus nicht. Wenn ein Mensch sagt, ich will aber nicht diese, ich will nicht diese Gebote halten, hat Gott kein Problem damit. Wenn aber ein Mensch sagt, ich will diesen Jesus nicht, von dem will ich nichts wissen, der erregt mich auf oder irgend sowas, keine Ahnung. Das ist hart, weil Gott den ja eigentlich liebt und weil Gott diesen Jesus für den, genau für den ans Kreuz geschickt hat. Und dann sagt der Mensch, ich will den nicht haben. Ich bin selber gut genug. Oder, keine Ahnung. Ja, und Gott wollte ihn rechtfertigen und dann auch segnen und verherrlichen. Im Vers drauf geht der Paulus weiter. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Da haben wir schon wieder beim Schenken. Gott ist ein Verschenker. Ja, ist nicht ein Verkäufer, sondern ein Verschenker. Der hat so viel Gutes, dass er es verschenken muss. Und er will dich und mich und die Glaubenden beschenken. Aber der Kanal muss freigemacht werden. Und wenn der Glaubende immer noch sagt, ich bin aber nicht würdig, ich bin aber nur ein Sünder und ach Herr, und ich weiß auch nicht so recht, dann ist das Rohr verstopft mit diesen Lügen. Gott wird die Gerechtfertigten, die Heiligen verherrlichen. Er wird sie segnen und beschenken. Ja, darum ist es so wichtig, dass du diese Botschaft, die du jetzt hörst, annimmst und akzeptierst und deinen Glauben hinzufügst und für dich als Ja und als Amen annimmst. Und es kann sein, dass in der nächsten Zeit x andere Leute was anderes sagen oder andere Botschaften hörst, wo du wieder ein Sünder bist und was weiß ich was bist und das noch halten musst und jenes. Dann lauf weg. Dann steh sofort auf und geh. Zieh dir das nicht hinein. Das verstopft nämlich dieses Segensrohr wieder. Das geht schneller, als du denkst. Der Zweifel ist auch bloß ein kleiner Same. Ja? So wie der Glaube oft ein kleiner Same ist. Aber auch der Zweifel ist ein kleiner Same. Und wenn du einen kleinen Samen einen Platz gibst, dann wird auch noch was, blödsinnigerweise, was Großes draus. Eine große Blockade. Irrtum, Irrlehre, Lüge. Und derjenige, der diese echte, lebendige Glaubensbeziehung zu unserem Gott und Vater und zu Jesus hat, der braucht keinen anderen Mittler. Der braucht nicht noch irgendwo einen Priester. Der braucht nicht noch irgendwo Heilige, die noch fürsprechen oder Maria oder den Papst oder irgendwelche Esoterik-Zaubereien. der kommt als so sündlos, wie er gemacht wurde, zu seinem Jesus und zu seinem Vater. Und hier bin ich und da machen wir mal. Kann doch nicht so kompliziert sein. Deine Position als Gerechter, als Sündloser ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, viel wertvoller als die Mutter Gottes, wie man selber sagt. Maria ist niemals Mutter Gottes, weil Gott hat keine Mutter. Ja, sie hat Jesus zur Welt gebracht und war die Mutter von Jesus, aber er nicht die Mutter Gottes. Und als Fürsprecherin ist sie gar nicht, weil sowas sagt uns die Bibel nicht. Du als Gerechter kannst ganz einfach zu Gott kommen und du brauchst nicht einen Fürsprecher. Jesus hat für dich vorgesprochen, hat sein Blut in das Heiligtum gebracht und dieses Blut spricht für dich. Das spricht dich frei von jeglicher Sünde und Verdammnis und deshalb hast du den vollen Zugang zum Thron der Gnade. Der Beweis ist Hebräer 4,16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Rechtzeitige Hilfe. Gott kommt nicht zu spät. Die Frage ist bloß, ob du mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade gekommen bist oder ob du bloß zu Hause in deinem Wohnzimmer auf den Knien gebettelt hast. Das heißt noch lange nicht, dass du vom Thron der Gnade warst. Aus dieser Position der Sündlosigkeit werden Gebete erhört. Da funktioniert es. Und da sagt uns der Jakobus, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Jakobus 5,16. Hey, jetzt bist du wirklich ein Gerechter. Jetzt hast du es inzwischen kapiert, oder? Dein Gebet vermag viel. Dein Gebet ist nicht in den Zufallsgenerator gefallen. Vielleicht kommt heute mal eine Erhörung raus. Sondern dein Gebet kommt vor Gottes Thron. Es dringt ein in seinen Gehörgang und es wird erhört, weil es viel vermag. Dein Gebet, das Gebet eines Gerechten, weil du ein Gerechter bist. Ein Sünder, da haben wir das Bild aus dem Alten Testament, wenn ein Sünder vor den Thron der Gnade treten würde oder möchte, hat er ein Problem. Nehmen wir mal ein Beispiel an, den Hohenpriester im Alten Testament. Wenn er nicht vorher mit allen möglichen Opferritualen für seine eigenen Sünden und für das Volk diese Sühnung erwirkt hätte und er wäre eingetreten in das Allerheiligste, wäre er maustot umgefallen. Deshalb haben sie ja schon eine Schnur angebunden an dem Mann. Wenn er wirklich umfällt, dann kann man wieder rausziehen, weil andere auch nicht rein dürfen. Wären die alle gleich, pups, umgefallen. Weil sie diese Herrlichkeit Gottes als Sünder nicht aushalten könnten. Und so kommen wir auch nicht als Sünder vor den Thron Gottes. Aber als Sündlose können wir vor Gott treten in das echte, wahrhaftige, Allerheiligste, direkt in den geistlichen Bereich vor Gott im Himmel. So, jetzt gibt es einige, und das ist mit Sicherheit nicht alles, Verheißungen in der Schrift, was den Gerechten betrifft. Zum Beispiel aus den Psalmen und eines ist auch aus den Sprüchen. Zum Beispiel Psalm 1, Vers 6, gleich im ersten Psalm. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Herr kennt deine Wege. Er weiß, was du vorhast, wo du hingehst, was kommt und was war. Das ist schon mal wichtig. Das ist einmal nicht so eine direkte Verheißung, aber ein Trost. Der Herr kennt sich aus mit dir. Psalm 5, Vers 13. Denn du segnest den gerechten Herr, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld, sagt der Psalmist. Du, Herr, segnest den Gerechten, du, Herr, segnest mich, weil du mich gerechtfertigt hast. Kannst du schon mal ins Gebet gehen vor dem Thron der Gnade und sagen, Herr, da steht's, du hast es gesagt, dass du mich, den Gerechten, segnest. Und Herr, jetzt brauche ich den Segen in der und der Sache. Punkt aus, Amen. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das sind doch Aussagen, oder? Er sieht genau, wo du jetzt bist, wo du morgen bist, wo du gestern warst. Und er achtet auf dich. Und wenn du schreist, weil du gerade Not hast, Hilfe, 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 dann hört er das. Oh, jetzt kommt der Vers. Der passt eigentlich gar nicht so richtig rein, meinen manche. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Boah. Jetzt haben wir gerecht und jetzt haben wir noch vielfältiges Unglück. Der zweite Teil sagt uns aber, aus all dem errettet ihn der Herr. Sicherlich wird es hier auf der Erde irgendwann Probleme und Schwierigkeiten geben. Ja, ist damit gemeint. Aber du rufst den Herrn an, du trittst vor den Thron der Gnade und er wird dich raushauen aus dem Schlamassel. Aus allem errettet den Gerechten der Herr. Jetzt kommt dieser Vers aus den Sprüchen 10,24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Das sind auch mir nicht die Gottlosen, Gott sei Dank. Ne? Aber, jetzt kommt's, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Hast du manchmal einen Wunsch vor Gott? Also ich schon manchmal. So ein Wunsch, wo man sagt, müsste nicht unbedingt sein, aber schön wär's. Ist ein Wunsch, ne? Und der Herr sagt, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Da müssen wir uns noch viel intensiver drauf versteifen, oder? Auf diesen Vers. Der Wunsch der Gerechten, der Gerechtfertigten, der Heiligen, der Sündlosen wird gewährt. Jetzt kommen wir wieder in die Psalmen. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seinen Nachkommen um Brot betteln. Ha. Gott verlässt seine Gerechten nicht. Er lässt sie nicht im Regen stehen, in der Not hängen, im Schlamassel stecken. Und die Nachkommen, deine Nachkommen, werden nicht um Brot betteln, weil Gott dich segnet und deshalb wird auch für deine Kinder was da sein, was notwendig ist. Da kann man bloß noch Halleluja und Amen und was weiß ich sagen, wenn man das so liest. Die Gerechten werden das Land besitzen und es und für immer darin wohnen. Seine Verheißung für dich und für mich. Nächster Vers. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Ja, wenn es eine Zeit der Not gibt in deinem Leben, dann ist er eine Fluchtburg. Dann gehst du zu ihm und du wirst beschützt wie in einer Burg, wie in einer Riesenfestung und die Not wird dich nicht mehr erreichen. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ja, wir haben auch kein Zelt mehr, inzwischen haben wir auch Häuser. Aber der Klang von Jubel und Heil darf auch in den Häusern sein. Und wenn Gott dich segnet, wirst du jubeln und wirst springen und tanzen und singen über den Herrn. Und dann ist mir noch was eingefallen. Da hat doch Abraham mit Gott verhandelt wegen Sodom. Und wir kommen da drauf, wenn 10 Gerechte in dieser Stadt gewesen wären, hätte Gott diese Stadt verschont. Die waren leider nicht da. Dann hat Gott die paar, die da waren, rausgeführt aus der Stadt und das Gericht ist über die Stadt gekommen. Aber wären 10 Gerechte dort gewesen, wäre dieser Segen auf die ganze Stadt gefallen. Das heißt, wo du bist, ist Segen und alles rundherum profitiert von dem. Ob das deine Familie ist, ob das dein Arbeitsplatz ist, ob das dein Land ist oder deine Kommune, wo du wohnst, es wird gesegnet mit dir, wegen dir. Gott segnet oft rundherum, weil es wegen dir ist. Weil wenn das andere nicht gesegnet wäre, es dich auch treffen würde. obwohl es die anderen nicht verdient hätten. Ja, wirklich nicht. Und weil sie auch Jesus ablehnen. Aber wegen dir wird die ganze Region aufgesegnet. Und Gott hält Gericht und Zeug zurück. Wenn aber irgendwann die Entrückung stattfindet und die Gerechten alle von dieser Erde entfernt werden, das ist ein Bild, was Sodom da abgibt. Dann ist Gericht da. Mit Sicherheit. Weil um der Gerechten willen hält es Gott zurück. Also du, ob du es vielleicht merkst oder nicht, und die anderen merken es wahrscheinlich sowieso nicht, bist für dein Umfeld einfach ein Segen. Ein Segen oder auch ein Schutz. Wenn wir oft beten, wenn ein Gewitter aufzieht und beten um Schutz für unser Haus und alles drumherum und vielleicht auch für das ganze Dorf, dann profitieren die alle in ganz Kirchheiten auch mit von diesem Gebet. Der Vorteil, wenn Gerechte irgendwo da sind. Suche diese Verheißungen in der Schrift und beziehe sie im Glauben auf dich, weil du bist nämlich gemeint als Gerechter. Du bist gemeint als Sündloser und nicht, weil du so gut bist und so brav bist, sondern weil er dich in diese Position gestellt hat. Ja, ich sage es immer wieder, vielleicht denkst du der Weisheit nicht viel mehr, aber es ist sowas von wichtig. Weil das andere ist uns auch 1000-mal gesagt worden. Du bist der Sünder und du bist nicht würdig und du musst zum Beichten und du musst zum Wallfahrten und du musst was weiß ich. Und dann kommst du irgendwann, wenn du gestorben bist, ins Fegefeuer und wenn du rauskommst, weiß man nicht. Und wenn für dich keiner eine Messe aufschreiben lässt, dann wird es ganz schlimm. Du weißt, sind wir schon lange raus aus diesem Schlamassel. Das Erlösungswerk ist nämlich 1000-mal besser als all deine guten Werke, als all das, was die Religion dir anbietet. 1000-mal und x-1000-mal und unendlich mal besser. Füge zu dieser Information deinen Glauben hinzu und es wird was bewegen in deinem Leben. Denn mit einem Opfer, sagt uns der Hebräerbrief, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hebräer 10, 14. Mit einem Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, hat er dich und mich für immer vollkommen gemacht. Da denkt man sich manchmal, kann das überhaupt sein? So vollkommen können wir eigentlich gar nicht vor. Aber es ist Gottes Denk- und Sichtweise. Das Opfer ist so viel wert, dass er dich und mich für immer und ewig vollkommen gemacht hat. Dieses Sündopfer hat alle Sünden gesühnt. Und das ist toll. Das ist wirklich toll. Der Leib, dein Leib, ist der Tempel des Heiligen Geistes und er ist heilig. Ganz klar noch zum Nachlesen, 1. Korinther 3, 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn, jetzt kommt diese Aussage, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist der Leib gemeint auch. Ja. Da mal wieder meinen, ja, es ist ja bloß im Geist. Durch und durch hat er dich geheiligt. Geist, Seele und Leib. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das war der Grund. Und wenn man das jetzt so weiterspinnt, gerecht, heilig, sinnlos. Und dann kommt noch, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja? So ein Sündloser ist nämlich Licht. Das sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, weil er war eher noch der einzige Sündlose. Und dann sagt er plötzlich, ihr seid das Licht der Welt. Weil eben dieses Sündlossein, dieses Heiligsein den Lichtschalter betätigt. Licht bist du, weil du geheiligt bist. So, als nächstes sagt doch Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nachdem du Licht geworden bist, kommen plötzlich Ströme lebendigen Wassers aus dir. Ja, ich sehe aber kein Wasser fließen, da ist überhaupt noch nicht nass unten. Lebendiges Wasser ist eben nur ein Bild, ein Ausdruck für geistliche Kraft. Und umso mehr du verstanden hast, dass du wirklich aus Gnade sündlos gemacht bist, umso mehr wird dieser Kanal aufgehen, umso mehr werden diese Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen, umso mehr geistliche Kraft wird von dir ausgehen, umso wirksamer wirst du im Geistlichen sein. Drum ist diese Botschaft für dich und für mich, für die Christen so wichtig. Oder kannst du dir vorstellen, dass aus dem Sünder Kraft ausgeht? Oder Ströme lebendigen Wassers aus dem Sünder fließen? Also ich tue mir das schwer. Oder dass der Sünder Licht ist, wenn doch die Sünde Finsternis ist. Also kann doch nur ein Heiliger, ein sündloser Licht sein und nur aus solchen kann geistliche Kraft fließen, weil dann der Kanal für geistliche Kraft frei ist. Und das fließt wirklich, es ist wirklich wie ein Fließen von Wasser, von lebendigem, sprudelndem Wasser. Das kann fließen. Und wenn du diesen Punkt jetzt noch weiter ausführst, wo Jesus doch unsere Schwachheiten und Krankheiten trug, so kann doch plötzlich auch, weil diese Sündlosigkeit dich durchdrungen hat, diese geistliche Kraft deinen Leib durchdringen und diese Heiligkeit deinen Leib durchdringen und Krankheit hat nach und nach keinen Platz mehr und kann sich nicht mehr halten an einem heiligen Leib. Weil irgendwo passt es nicht zusammen. Ein heiliger Leib und dann mit Krankheit behaftet. Das widerspricht sich. Somit immer wieder, wie wichtig diese Botschaft ist, wenn wir Heilung haben wollen, muss uns das durch und durch durchdringen, dass wir an Geist, Seele und Leib geheiligt sind. Da kommt was in Gange. Der Leib profitiert von dieser Erlösung. Und er profitiert sogar sehr. Der kann sich Krankheit nicht mehr halten. Da kann sich ein Dämon nicht mehr halten. Dann wird es zu heiß, wenn dein Leib heilig ist. Sicherlich steht diese totale Verwandlung des irdischen Leibes, die bei der Entrückung stattfindet oder eben wenn ein Mensch stirbt und zum Herrn geht, das steht noch aus. Aber die Erlösung gilt auch für den Leib. Von Krankheit, Armut, Tod und so weiter und so fort hat uns Jesus erlöst. Aber füge zu diesen Aussagen der Schrift deinen persönlichen Glauben hinzu und lass nicht los und lass diesen Glauben wachsen wie ein Same, pflanze es ein, lass diese Wahrheiten aufsprießen und du wirst diese Ergebnisse erleben. Amen.